Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Vision. Zum Beispiel die Vision, dass Unternehmen Orte der Entwicklung sein müssten. Der Entwicklung von Menschen, die dort arbeiten, der Kunden und auch der Kooperationspartner. Unternehmen als Orte, die auch dem Gemeinwohl dienen. Was macht man mit so einer Vision? Naja, ganz einfach, man gründet einen Unternehmenskongress. Und das hat Ellen Uhlert 2019 gemacht. Sie ist heute Gast in meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und wir reden darüber, wie das so ist, eine Vision umzusetzen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich suche und finde immer wieder zum Glück spannende und inspirierende Menschen, die sinnstiftendes Unternehmertum leben. Und damit zum einen ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an meinen heutigen Gast Ellen Uhlert, der Gründerin des Unternehmenskongresses Sinn macht Gewinn. Ellen, wie war das? Bist du dann irgendwann mal morgens aufgewacht und hast gedacht, so, heute gründe ich jetzt einen Unternehmenskongress?
Nee, so war es tatsächlich nicht. Es gab einen Vorläufer zu diesem Kongress, und zwar die Unternehmertage von Stefan Merath. Die hat er von, glaube, 2011 bis 2016 veranstaltet.
Ja, die kenne ich auch noch. Ich war da sogar mal auf einem.
Mhm, genau. Ich war bis zum letzten, beim letzten Mal war ich nicht dabei, bei den anderen war ich auch. Und die habe ich damals schon als ein sehr spannendes Klassentreffen sozusagen von Unternehmerinnen und Unternehmern empfunden. Beim letzten war ich schon nicht mehr, weil ich zum einen das Gefühl hatte, dass sich das Format ein Stück weit überlebt hat oder ja, und zum anderen mir wesentliche Themen fehlten. Also es schien mir zu sehr auf schneller, höher, weiter und zu wenig Nachhaltigkeit da drin zu sein. Das war so meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und dann hat Stefan Merath aber diese Veranstaltung auch eingestellt. Und als das klar war, dass er die nicht mehr machen würde, da habe ich meinen Mann angeguckt und habe gesagt, aber so ein cooles Klassentreffen von Unternehmerinnen und Unternehmern, das fehlt schon. Und haben uns dann so ein Stück weit umgeguckt. Es sah erst so aus, als wenn Stefan Landsiedel da was machen würde, machte er aber nicht. Und dann haben wir so gesagt, na, wenn keiner was macht, dann machen wir es. Und dann war inzwischen das Umweltthema und das Klimathema auch so virulent geworden, dass das einfach ganz notwendig mit ins Konzept gehört hat.
Gibt es denn da eine intrinsische Motivation bei dir, dass dich gerade diese Themen Nachhaltigkeit, Sinnstiftung oder wie ihr es ja auch auf eurer Webseite so schön stehen habt, enkeltaugliche Wirtschaft, dass dich das so antriggert und du sagst, da muss man unbedingt was machen?
Ja, also wo kommt's her? Ich glaube, zum Teil kommt's auch aus meiner DDR-Vergangenheit, weil bei allem, was man der DDR vorwerfen kann, war es schon eine recht gleichmacherische Gesellschaft. Das heißt, man hat sehr aufeinander geachtet. Sowohl bei der Arbeit als auch im Wohnen, was an manchen Stellen auch schwierig war, weil das schon auch einen gewissen Kontrollaspekt mit hatte, aber was gleichzeitig schon auch so einen solidarischen Aspekt mit hatte und so ein, ja, tatsächlich aufeinander zu achten und zu schauen, wie geht's den Leuten links und rechts, mit denen man täglich zu tun hat und wie entwickeln die sich. Und. Also da gab es ja wohl Ansprüche auch, dass Menschen sich in der Arbeit entwickeln mögen und so weiter und so fort. Und insofern gibt es bei mir bei dieser Frage nach dem Sinn von Arbeit und nach dem Sinn, wofür tue ich Dinge, das habe ich da, glaube ich, mitgenommen. Und das hat sich einfach gehalten. Genau. Und ein anderer Punkt, der treibt meinen Mann auch richtig stark. Wir haben zusammen 6 Kinder und inzwischen 10 Enkel. Und Also wir hatten tatsächlich so einen Moment, wo uns bewusst geworden ist, verdammte Axt, es ist nicht sicher, dass unsere Enkel tatsächlich die Welt so erleben, wie wir sie als Kinder noch erlebt haben. Also Winter mit richtig, richtig Schnee und solche Dinge, dass das gar nicht mehr so sicher ist, als uns das bewusst wurde, hat uns das sehr betroffen gemacht. Und da ist uns auch so ein Satz eingefallen, der früher sehr üblich war, den man, also ich habe den noch von Großeltern gehört, nämlich sowas wie: Mädel, du sollst es mal besser haben. Und uns ist aber bewusst geworden, dass wir möglicherweise die erste Generation sind, der es einerseits besser geht als ihren Eltern, aber der es auch besser gehen wird unter Umständen als ihren Kindern und Enkeln. Also das hat uns da nochmal tatsächlich sehr Antrieb
Kann ich
gegeben.
mir gut vorstellen, weil ähnliche Gedanken treiben mich auch rum. Ich habe jetzt nur zwei Kinder und wir haben noch keine Enkel, aber trotzdem ist das etwas, was einen natürlich immer wieder bewegt. Wie wird es mal den Kindern gehen, jetzt auch im Zuge des Klimawandels? Ne, wenn 2030 bin ich schon in einem Alter, ja, gut, da hat man nicht mehr so viele Jahre, aber meine Kinder stehen da gerade so, wie sagt man so schön, in der Blüte des Lebens. Aber da komme ich jetzt noch mal zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich sage es jetzt mal sehr salopp, weil du hast ja selber zugegeben, schon mit den Enkelkindern, 10 Enkelkinder. Ihr wart ja jetzt nicht mehr die jüngsten Start-up-Gründer. Aus welchem Background seid ihr denn da gekommen? Habt ihr ein eigenes Unternehmen auch oder ne, irgendwo seid ihr, habt ihr auch was vorher gemacht schon?
Haben wir. Und also, dass ich zu den Kongressen von Stefan Mehrath gerannt bin, hatte genau mit dem zu tun, wo ich damals stand. Wir hatten zusammen einen Telefon- und Büroservice, haben also für unsere Kunden das Telefon angenommen und sie auch ein Stück weit im Backoffice entlastet. Und für mich war immer eine Frage: Wie kriege ich das, was ich gerne an Unternehmenskultur da schaffen will, wie kriege ich das tatsächlich umgesetzt? Und deshalb war ich zu vielen Seminaren, deshalb war ich auch bei den Kongressen von Stefan Mehrath und hab sozusagen meine persönliche Weiterbildung. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Bildungsjunkie. Die hatte einen hohen Stellenwert. Also von daher gab es da diese Affinität, und es gab eben auch diese Affinität dazu zu gucken, von welchen Unternehmerinnen und Unternehmern kann ich eigentlich lernen? Und wo, an welcher Stelle lerne ich eigentlich am meisten? Ist es tatsächlich das Seminar oder ist es nicht unter Umständen, so habe ich es empfunden, dieser Austausch auf Augenhöhe, wenn man nicht nur die feine Hochglanzfassade zeigt, sondern auch bereit ist, darüber zu sprechen, an welchen Stellen man möglicherweise gescheitert ist oder an welchen Stellen man schon dreimal wieder einen Schritt zurückgehen musste und nochmal neu Anlauf nehmen musste oder. Genau. Also das war so eine zusätzliche Motivation zu sagen, ich finde so ein Klassentreffen von Unternehmerinnen und Unternehmern wäre wichtig. Und dann hatte ich noch aus meiner Berufserfahrung ein Stück weit Hintergrund, weshalb ich es mir zugetraut ich war, bevor wir gegründet haben, unter anderem über längere Zeit bei der TÜV-Akademie und habe dort Seminare organisiert, also von der Konzeptidee bis nachher am Ende zur Durchführung und auch zur Abrechnung. Und ich hatte auch schon noch davor zweimal größere Kongresse organisiert. Insofern war da schon eine Vorstellung davor, wie es gehen kann. Und
Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. Man gründet ja nicht so jeden Tag gerade mal einen Kongress. Ne? Das kommt dann ja auch nicht von irgendwo her. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die man berücksichtigen muss von den Abläufen, Unterkünfte, Location, Abrechnung. Es muss sich ja letztendlich auch kostenmäßig irgendwo tragen. Da hast du natürlich, hast du ja gerade erzählt, schon sehr, sehr viel Erfahrung gehabt, aber habt ihr euch da auch noch so ein bisschen Unterstützung und Hilfe bei der Konzeption geholt oder seid ihr einfach mal so los und habt gesagt, so, jetzt konzipieren wir das, wir kennen uns aus, wird schon laufen.
Gewinn mit Sinn. Ausrichtung mit Erfolg.
Na, wir haben was genutzt, was wir in den Jahren vorher schon erfahren hatten, sozusagen, nämlich diese Überlegung, wenn ich was gründe, teste das mal bei potenziellen Käufern, wie es ankommt. Und ich habe mir eine Liste gemacht, wen hätte ich denn gerne als Teilnehmende und von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich kannte, wen hätte ich denn gerne auf diesem Kongress? Und habe die angesprochen. Zum einen unter dem Aspekt, wen hätte ich gerne als Inputgeber, Inputgeberin? Und habe die gefragt, ne, wenn ich so einen Kongress machen würde, wärst du dabei? Würdest du da einen Input geben? Meine Vorstellung ist so und so. Aber auch bei denen, wo ich vielleicht gedacht habe, weiß ich gar nicht, ob die jetzt einen Input geben, aber ich hätte die super gerne da. Und ich glaube, ich hatte da so die Startliste waren irgendwie 40 Leute, die ich dann so nach und nach angesprochen habe und habe da ein recht positives Feedback bekommen.
Du hast ja zum Start zum Beispiel auch den Christian Felber gehabt, ne, Initiator der Gemeinwohlökonomie, der dann da auch darüber erzählt hat. Es ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was euch antreibt. Und auch noch einige so andere ganz spannende Menschen als Gast gehabt, wie hier die Jule Bosch, habe ich gesehen, Gründerin von Holy Crap, die ist ja auch mit dem Zukunftsinstitut, macht die auch Sachen zusammen. Oder Dr. Katharina Reuter, die Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Gibt es denn da unter diesen ganzen spannenden, illustren Gäste jemand, der dich auch so besonders beeindruckt hat, wo du gesagt hast, wow, ja, das war jetzt ein richtiger Gewinn, der Sinn also, macht?
Ja, also Christian Felber ist auch immer interessant und das war uns tatsächlich auch wichtig, das Thema Gemeinwohlökonomie gleich mitzusetzen von Anfang an. Aber wer mich sehr, zum Beispiel sehr beeindruckt hat, war Dirk Gratzel, der damals gerade sein Buch Green Zero rausgebracht hatte und also wirklich bis ins Detail seinen persönlichen Lebensfußabdruck ermittelt hatte und in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität hier in Berlin und sich vorgenommen hatte, dass er den wieder abtragen will und sozusagen mit einer grünen Null abtreten will. Und er ist in seinem Leben wirklich viel geflogen und er hat sich große Autos geleistet und. Also da ist schon was zusammengekommen. Diese Konsequenz, die hat mich extrem beeindruckt. Und die ist gepaart mit einem wirklich coolen Humor. Also das war eine echt coole Keynote, die wir damals hatten. Und er ist ja inzwischen da auch wirklich, wirklich aktiv im großen Stil, Dinge zu bewegen. Er kommt ja aus dem Ruhrgebiet und er hat genau in seiner Heimat einmal ist er dabei, so Zechengebiete zu renaturieren und er macht große Projekte zusammen mit Haniel in Sachen nachhaltige Stadtquartiere, den Hafen von Duisburg klimaneutral zu bekommen. Also das ist richtig beeindruckend und für mich auch sehr, sehr ermutigend.
Ja, das klingt so. Ich kenne ihn jetzt leider nicht persönlich, aber ich habe damals auch rund um sein Buch ein Interview mit ihm gehört, was mich auch sehr beeindruckt hat. Und tatsächlich, weil es auch gar nicht alles so verbissen ernst bei ihm rüberkommt. Das macht, glaube ich, auch ganz viel aus. Ja, und dann, ich sehe schon, es gab da ja mit Sicherheit so viele inspirierende Gedanken, Gespräche und auch Workshops bei euch auf dem Kongress. Wie hat sich denn da womöglich dein eigenes Denken und Verhalten so im Laufe der Jahre jetzt verändert? Ihr seid jetzt schon im fünften Jahr mit dem Kongress. Tut sich da bei einem selber was, wenn man ständig mit solchen Menschen in Kontakt ist?
Ja, klar. Du guckst sozusagen auf deine eigene Bilanz natürlich auch nochmal anders. Und gleichzeitig merke ich, also es ist gut, da auch so ein Stück weit aufzupassen. Also, dass man da gelassen bleibt. Du hast es gerade so schön über Dirk Gratzel gesagt. Der ist ja auf eine gewisse Weise ist ja schon auch ein Extremist in der Konsequenz, mit der er die Dinge dann umsetzt und angeht. Behält sich aber total seinen Humor Und mir geht es tatsächlich so, dass ich an manchen Stellen echt auch darauf achten darf, zu sagen, okay, sei bei all dem auch gütig mit dir und hab mit im Blick, dass natürlich dein eigener Fußabdruck auch eine Bedeutung hat, aber dass es, also dass die eigentlichen Dinge ja tatsächlich in der Wirtschaft liegen. Und zwar da, wo produziert wird und da, wo große Mengen umgesetzt werden. Und da immer wieder auch zu gucken, wen gibt's schon, was geht alles schon, und was kann einen selber da inspirieren und was könnte für andere inspirierend sein, ist was manchmal dazu führt, dass ich mich auch ein bisschen klein fühle, aber was an anderen Stellen eben auch dazu führt, dass ich tatsächlich die Zuversicht behalte, weil es einfach wirklich schon viele, viele gibt, die unterwegs sind, die nur, in Anführungsstrichen nur, bisher irgendwie nicht den Ton angeben, sondern eher so halb unsichtbar unterwegs sind. Und von daher freue ich mich über jedes Unternehmen, was so richtig Schlagzeilen macht mit dem, was es in Sachen Wandel
Ja,
tut.
das Thema kenne ich so ein bisschen aus der Zeit, als ich damals angefangen habe, darüber nachzudenken. Ich schreibe mal ein Buch über Unternehmen, die soziale Verantwortung und auch ökologische Verantwortung übernehmen, weil ich am Anfang dachte, mein Gott, da gibt's ja kaum was. Man liest in der Presse immer nur über die Manager, das war damals VW-Skandal, Thyssen, Deutsche Bank, alles waren Skandale. Und wir neigen ja auch immer dazu, was Manager machen, den Unternehmern dann zu unterstellen oder das zu verwechseln. Gleichzeitig, das war ganz lustig, bin damals mit meinen Kindern viel im Kino gewesen und habe dann festgestellt, dass bei vielen Kinofilmen für Kinder die Bösewichte immer Unternehmer sind. Und dann dachte ich, mein Gott, was für ein Blick von Unternehmern. Aber als ich mich dann anfing damit zu beschäftigen und ein Unternehmen gesucht habe, da habe ich plötzlich gedacht, wow, es gibt da schon so viele Unternehmen, die so viel tolle Sachen machen, die sich auf den Weg gemacht haben und die Sachen schon umsetzen. Das war Wahnsinn. Und da habe ich auch, ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, man muss auch manchmal aus seiner Bubble raus und mal gucken, was läuft denn da noch so links und rechts. Und ich glaube, das ist das, was du so gerade beschrieben hast. Man kriegt so einen ganz anderen Blick dafür. Und ich denke auch, viele Menschen, auch in meinem Umfeld, sagen ja immer, ja, was kann ich schon bewegen? Also wenn ich hier einspare, was bewirkt das denn schon in der Welt? Ja, doch, es ist Selbstwirksamkeit und es kann uns zeigen, wir können durchaus was verändern und wir sind viel, viel mehr, als wir eigentlich denken. Und das zeigt ja auch dein Kongress, ne?
Ja, tatsächlich, genau. Und das ist auch was, ja, was mich dabei weitermachen lässt, dass ich immer wieder auf Unternehmerinnen und Unternehmer treffe, wo ich dann so denke, wow, warum sind die mir vorher nicht aufgefallen? Wo kommen die denn jetzt her? Und dass ich auf der anderen Seite aber auch das eine oder andere Mal Rückmeldungen kriege, wo mir dann jemand schreibt, so nach dem Motto, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Warum kriege ich das denn jetzt erst mit, dass es diesen Kongress gibt? Das freut mich natürlich dann auch. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen mit dem Kongress. Zum einen zu zeigen, was schon alles geht und was es schon alles gibt und dass das sehr wohl auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und zum anderen, ja, wirklich dass die Menschen sich untereinander ermutigen, also auch na, so ein Gefühl von, nee, ich bin da nicht der Einzige oder die Einzige, die sich da müht und die manchmal denkt, bin ich hier der einzige Idiot, sondern es gibt genug Kolleginnen und Kollegen, die da auch unterwegs sind und die ich auch fragen kann und mit denen ich mich unterhaken kann und wo es manchmal schon reicht, genau das zu
Ich bin
wissen.
auch ein großer Fan von Open Innovation und das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke, ne? Wenn man auf so einem Kongress ist, man lernt andere kennen, man kann sich unterhalten, Mensch, wie setzt ihr das um? Oder ich habe hier ein Problem, ich weiß noch gar nicht, wie ich da dran gehen soll. Und dass man dann eben von anderen lernt und schaut, Ja, was machen die eigentlich Tolles und was kann ich davon adaptieren?
Genau.
Und das ist ja das, was im Veränderungsprozess eigentlich das einzig Sinnvolle ist, nämlich zu schauen, wo gibt es die positiven Ausnahmen, wo funktioniert was und was kann ich davon unternehmen und bei mir einführen. Machen leider viel zu wenig Unternehmen. Aber wo wir dabei sind, was kriegen denn die Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei euch hinkommen? Was bekommen die denn? Was erleben die? Erzähl doch mal ein bisschen so darüber, wie das abläuft. Vielleicht können wir den einen oder anderen hier noch inspirieren, sich auch anzumelden. Das Datum ist der, ich sag's mal eben, 6. bis 8. September findet der nächste Kongress statt auf dem Landgut Stober bei Berlin. Da reden wir gleich auch noch mal kurz drüber, weil das, glaube ich, auch ganz spannend ist. Aber erzähl doch mal so kurz, was erwartet ein Besucher, ein Teilnehmer bei euch?
Gewinn mit Sinn, die Streckenplanung.
Also es erwarten ein relativ wenig Musik von vorne. Also wir haben nur drei, eventuell vier Keynotes am Anfang und am Ende. Und dazwischen sind es eher interaktive Formate, Workshops, Foren von Unternehmern und Unternehmerinnen für Unternehmer und Unternehmerinnen, die eben zum Teil parallel verlaufen. Also wir starten am Freitagabend mit zwei Keynotes. Damit wird so ein Stück weit auch Thema gesetzt. Wir haben dies Jahr das Thema Suffizienz mitgesetzt, also die Frage, wie viel ist eigentlich genug. Und gehen dann am Samstag als erstes schon gleich in eine Runde von Workshops. Da wird es sechs parallele Workshops geben zu unterschiedlichen Themen, von Finanzierung über Unternehmenskultur bis hin zu eben Gemeinwohlökonomie. Es gibt auch so spirituelle Themen an der einen oder anderen Ecke des Programms. Es wird dies Jahr mit Jule Bosch, die du schon erwähnt hast, eine große Aktion im Plenum geben, wo wir Geschäftsmodelle hinterfragen. Wir haben als Überschrift gewählt, What the fuck? Mein Geschäftsmodell sollte es vielleicht gar nicht geben? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also was mache ich denn, wenn mir jetzt bewusst wird, dass eigentlich für die Zukunft mein Geschäftsmodell nicht tragfähig ist? Entweder aus Umweltgründen oder weil sich jetzt schon abzeichnet, dass zum Beispiel aus Digitalisierungsgründen oder ähnlichen sich dieses Geschäftsmodell erledigen wird mit der Zeit. Wie kann ich denn da rangehen? Da wird es ein paar Beispiele geben von Unternehmen, die genau auf so einem Transformationsweg schon sind. Und wir werden aber in kleinen Gruppen dann auch was an die Hand kriegen, um unser eigenes Geschäftsmodell mal zu hinterfragen und gegen den Strich zu bürsten, und werden da mit Ergebnissen direkt rausgehen. Es wird nachmittags am Sonnabend wieder Workshops geben, parallele. Und es wird im Plenum Dinge geben zur Gemeinwohlökonomie. Wir hatten die letzten Jahre immer ein paar Unternehmen, die sich beim Kongress zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir gehen mal unsere erste eigene Gemeinwohlbilanz an. Und da haben wir die schöne Situation jetzt inzwischen, dass wir da dann die Zertifikate ausgeben können. Das ist richtig cool. Und am Sonntag gibt es auch noch mal eine Runde Workshops und dann die Schlusskeynotes. Und im Moment sind wir noch am Schauen, eventuell, was wir am Abend machen, ob wir es da einfach beim Plaudern lassen, weil tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Themen, über die man sich abends dann auch noch austauschen kann. Oder ob wir da noch einen Programmpunkt haben, da gibt es gerade verschiedene Überlegungen.
Aber schon sehr vielfältig und vor allen Dingen auch, habe ich den Eindruck, sehr, sehr praxisnah, ne? Dass man da
Absolut.
wirklich ja, Best-Practice-Beispiele hat oder ganz konkret lernen kann und dann ja auch ganz konkret nachfragen kann.
Eben.
Das klingt schon ziemlich spannend. Wie viele Teilnehmer habt ihr immer so im Schnitt?
Also wir waren die letzten beiden Jahre so um die 100, und dies Jahr sind wir dabei, also ich würde sagen, wir werden sicher mehr. Ich peile die 150 plus an, und wir sind vom Anmeldestand her, sind wir jetzt gerade schon fast bei 100. Insofern ist es, glaube ich, auch realistisch. Das heißt, wir werden dies Jahr schon noch mal vielfältiger sein. ein bisschen größer sein. Deshalb auch 6 parallele Workshops. Und wir werden aber zusehen, dass wir wirklich genug Zeit eben für diesen Austausch auf Augenhöhe haben und das Programm einerseits ja vielfältig haben und andererseits aber auch in der Art, dass man sagen kann, okay, das ist ein Buffet. Ich suche mir die Punkte, die mir jetzt gerade sehr am Herzen liegen, wo ich das Gefühl habe, da geht es für mich weiter und spreche genau mit den Unternehmerinnen, Unternehmern und ich gehe genau in die Workshops, wo ich den Eindruck habe, ja, da geht es für mich jetzt weiter. Da sind gerade Fragen angesprochen, die mir eh auf der Seele brennen.
Da bietet ihr quasi die Pralinen-Schachtel von Forrest Gump. Ne? Für jeden was dabei. Man kann mal probieren und gucken, was einem schmeckt. Und wenn einem was nicht schmeckt, geht man halt zum nächsten. Das
Genau so.
finde ich eigentlich eine super Idee. Wobei, das ist natürlich schon eine beeindruckende Größe. Hat natürlich den Vorteil, dass ich die Chance habe, auch viele andere inspirierende Menschen da kennenzulernen. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch manchmal ein bisschen schon sehr viel, dass man denkt, um Gottes Willen, wo finde ich denn jetzt auch diejenigen, die für mich spannend sind? Aber ich denke, das andere wird mit Sicherheit überwiegen, dieser positive Spirit, der da passiert. Genau, ich habe gerade schon gesagt, ihr seid auf dem Landgut Stober. Das ist ja auch eine Location, die sehr stark für Nachhaltigkeit steht, oder?
Absolut. Also das war mir, als ich damals gestartet bin, war das irgendwie klar, ich will an einen Ort, der für das steht, was diesen Kongress auch ausmachen soll. Und bin damals eben auch aufs Landgut Stober gestoßen, habe einen Moment gebraucht, bis ich dann geschnallt habe, ah, das ist das frühere Landgut Borsig, das kenne ich doch schon, es hatte zwischenzeitlich den Namen gewechselt. Und der Michael Stober und sein Team, die sind eigentlich von Anfang an dabei, seit er dort angefangen hat, das erst zu entrümpeln und dann wieder nach und nach auszubauen, hat er das von Anfang an unter ökologischen Gesichtspunkten gemacht und geht da in aller Konsequenz immer weiter. Und die haben ja auch in den letzten Jahren eine ganze Reihe Preise, Zertifizierungen und so weiter eingeheimst, sich auch an vielen Wettbewerben da beteiligt. Also das ist tatsächlich auch ein Ort, wo man auch hingucken kann, wie die das machen, was genau sie machen und sich direkt vom Ort auch Inspiration holen kann.
Ja, super. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gibt es dort genügend Übernachtungsmöglichkeit auch für alle Teilnehmenden?
Ja, die haben angebaut und ausgebaut in den letzten Jahren. Sie hatten mitten in Corona wurde der letzte Anbau fertig. Also sie haben jetzt 300 Zimmer, sodass das für unsere Größe gut möglich ist. Und das war einer der Gründe, weshalb ich nicht irgendwie in der Stadt ins Hotel gegangen bin. Ich meine, ich sitze in Berlin. Man hätte auch sagen können, machen wir in Berlin, ist viel verkehrsgünstiger, muss man nicht noch irgendwie mit dem Regio rausfahren. Aber mir lag eigentlich daran zu sagen, nee, wir rennen abends nicht auseinander und stürzen uns vielleicht noch ins Berliner Nachtleben, sondern es gibt dann, das ist ein schöner Ort, wo es abends auch noch die Zeit gibt, an der Bar zusammenzusitzen oder am Feuerkorb und den Tag Revue passieren zu lassen und vielleicht noch die eine oder andere Frage zu stellen, die man am Tage nicht losgeworden ist.
Ja, und so wie du es gerade geschildert hast, ist es ja dann wirklich auch ein Ort auf diesem Landgut, wo du sinnstiftendes Unternehmertum ja in dem Moment lebst und selbst erlebst, wo man es wirklich spüren kann und das dann eben auch noch im Austausch mit anderen Unternehmern, die auf einer gleichen Wellenlänge unterwegs sind. Das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, du hast von mir einen Sinnstift bekommen.
Ja, hier ist er.
Ganz kurze Erklärung dazu. Das ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus auch noch Sinnvolles erbringen soll. Denn am oberen Ende des Stiftes ist so eine kleine Kapsel mit Samen befestigt. Und die kann man dann irgendwann, wenn man nur noch so einen kleinen Bleistiftstummel hat, dann nimmt man den ganzen Bleistiftstummel und pflanzt die mit dieser Samenkapsel in die Blumenerde, gießt das und dann kommen dann irgendwann hoffentlich kleine, hübsche Vergissmeinnicht daraus,
Ach, schön.
sodass du dann auch immer an diesen Podcast denkst. So, wenn du jetzt diesen Stift nimmst, ist dann jetzt deine Aufgabe. Schreib doch mal ganz spontan auf, was ist dein wichtigster Kernwert?
Der Sinnstift.
Mein wichtigster Kernwert. Spontan. Ich glaube Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Oh, das
Ja,
ist schon.
ja.
Und warum? Also was glaubst du, was dich da so treibt?
Also, das Warum ist an manchen Stellen schwer, dann wieder schwer zu kriegen. Aber was ich merke, ist, dass mich Ungerechtigkeit wirklich lange beschäftigt, wenn ich die erlebe. Also gar nicht mal so sehr, wenn sie mich betrifft, da gegebenenfalls auch. Vielmehr fast, wenn ich sozusagen Zeuge werde von Ungerechtigkeiten. Und insofern ist also ganz viel, was in unserer Gesellschaft aktuell so läuft und wo wir auch also Menschen verlieren, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und ja, also das ist auf alle Fälle einer meiner wichtigen Werte.
Ja, ist gerade ja auch ein großes Thema. Das hatten wir auch schon in anderen Gesprächen. Wie stark sollten eigentlich auch Unternehmen politisch sein, gerade in der heutigen Zeit? Da ist das Stichwort CPR, ne? Corporate Political Responsibility. Ja, es gibt beide Seiten. Die eine Seite sagt natürlich, ja, wenn wir uns da eindeutig positionieren, verlieren wir Kunden, verlieren wir Mitarbeitende womöglich. Das ist ja auch nicht gut. Auf der anderen Seite droht aber durch eben eine doch sehr rechtsextreme Partei, die ja gerade bei euch im Osten leider sehr stark ist, auch einiges, was eben unsere Demokratie tatsächlich gefährdet und auch für Unternehmen, so sehe ich es zumindestens, sehr, sehr gefährlich werden kann, ne? Angefangen von dem Thema Zuwanderung, also der Fachkräftemangel, dann das Thema Frauen, wie werden eigentlich Frauen gesehen, ne? Die sollen am besten zurück an den Herd und wieder Kinder kriegen, aber wir wissen auch alle, wir brauchen die Frauen auch in der Wirtschaft. Also es müsste eigentlich eher viel besser eine bessere Kinderbetreuung geschaffen werden, damit das passiert, bis hin zu so Ideen raus aus der EU, wieder D-Mark einführen, was natürlich, man sieht es in Großbritannien, vielen Unternehmen nicht wirklich gut tut. Und wie ist so, noch so als Abschlussfrage vielleicht, wie ist deine persönliche Haltung dazu? Sollten Unternehmen hier viel stärker politisch sein oder ist das gar nicht ihre Aufgabe?
Also ich glaube, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass Unternehmen unpolitisch sind. Weil de facto sind sie mit ihrem Handeln auch politisch. Also gerade die Großen natürlich, aber letztlich auch die Kleinen. Und natürlich ist immer so eine Frage, wie weit ziehe ich politisch? Also sind es sozusagen klar parteipolitische Äußerungen oder ist es auch politisch, ob ich mich zum Beispiel gerecht verhalte oder nicht. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Stärke der AfD gerade im Osten was mit einer extremen Gerechtigkeitslücke zu tun hat. Und was damit zu tun hat, dass na mindestens eine Generation nach der Wende in der DDR und dem Zusammenschluss von Bundesrepublik und DDR dort gesagt gekriegt hat, dass ihr Leben nichts wert war und es auch echt schwer hatte, Fuß zu fassen, weil erstmal eine Deindustrialisierung stattgefunden hat und damit ganz, ganz viele in die Arbeitslosigkeit gegangen sind und ihre Qualifikationen sich entwertet haben. Und wenn sich darum dann niemand kümmert, dann ist, oder nur wenige, dann ist das genau das Einfallstor, wo Populisten ein leichtes Spiel haben und wo eben Radikalisierung auch aus diesem Ungerechtigkeitsempfinden heraus passieren. Und Insofern denke ich, dass also wie Unternehmen wirtschaften, wie viel Verantwortung sie zum Beispiel für ihre Lieferkette übernehmen, ja, nein, vielleicht, ist politisch. Und wenn sich Unternehmen jetzt hinstellen oder auch wenn sich IHK jetzt hinstellen und sagen, das kann man von unseren Unternehmen nicht verlangen, dass sie wirklich darauf achten, dass Menschenrechte in der Lieferkette geachtet werden, dann frage ich mich, was das für eine Aussage ist eigentlich. Und wenn ich im Moment gerade hier in Berlin Werbung sehe, ich glaube von Rewe oder Edeka, genau, die hatten den February ausgerufen, also den fairen Februar. Und warben dann zum Beispiel für Blumen, die Rosen, die genauso duften wie andere auch, aber diese hier fair. Wo ich gedacht habe, aber merkt ihr nicht, was ihr gerade tut? Ihr sagt, jetzt im Februar kriegst du bei mir fair gehandelte Rosen. Was krieg ich sonst bei dir? Das ist politisch, was da läuft. Also es ist, wir lügen uns was in die Tasche, wenn wir glauben, wir wären als Unternehmerinnen und Unternehmer unpolitisch. Wir sind sehr wohl politisch. Wir reden nur nicht drüber. Und das ist im Zweifel, ja klar, ne, an manchen Stellen erstmal bequemer, weil ich muss das nicht auch noch verargumentieren, vielleicht, wenn ich nicht drüber rede. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, wir wären da unpolitisch.
Das ist ein tolles Statement und ich kann dir da nur beipflichten. Wer mich auf LinkedIn, wer mir auf LinkedIn folgt, weiß das auch über meine Beiträge, wie ich da zu manchen Dingen stehe, sei es EU-Lieferkettengesetz oder jetzt auch das Verpackungsgesetz von der EU, was ja auch droht, gekippt zu werden, zumindest zu dem Moment, wo wir hier das Gespräch aufnehmen. Ich hoffe, das geht noch irgendwie gut. Das ist ja auch ein Thema rund um Kreislaufwirtschaft. Wie schaffen wir es eigentlich, die Dinge besser wieder zu verwenden, als ständig immer neu herzustellen? Es ist irgendwie für mich manchmal ja sehr, sehr traurig, wenn ich dann sehe in der Argumentation, dass dann von den Unternehmen häufig kommt, ja, aber unser Wohlstand und dass das so das einzige Argument ist, was wirklich da doch zieht, dass man das alles jetzt nicht umsetzen kann. Ne? Das wäre ja ohnehin alles ganz furchtbar. Und wir denken so wenig darüber nach, dass wir ja ohnehin eigentlich in einer globalen Welt leben und alles, was wir hier zu unserem Wohlstand tun, ist immer etwas, was irgendwo anders auf der Welt Menschen zum Schlechten stehen lässt oder Schaden bringt. Und deswegen, ja, sehr schönes Statement von dir noch zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, über dieses Thema könnten wir jetzt mit Sicherheit hier alleine noch mal eine Stunde sprechen. Vielleicht treffen wir uns noch mal zum neuen Podcast zu dem Thema. Ansonsten erstmal wirklich vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Ellen Ulott, der Gründerin des Unternehmenskongresses Sinn macht Gewinn. Und den Link zur Webseite Sinn macht Gewinn findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch auch dort, falls euch das jetzt angetriggert hat, was ich natürlich hoffe, direkt zum Kongress anmelden. Ich sage nochmal, wann das stattfindet. Vom 6. bis 8. September bei Berlin wird das sein, im Landgut Stober. Eine sehr, sehr schöne Location. Allein dafür lohnt es sich schon. Und dann kriegt man natürlich ganz viel tollen Input obendrauf. Mein Name ist Jürgen Schönthoff von Sinnstifter Kultur. Und wir begleiten Unternehmen auf dem Weg zu einer bewussten und werteorientierten Unternehmenskultur. Denn Studien belegen, dass Unternehmen, die soziale und ökologische Verantwortung übernehmen, immer besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Das heißt, sinnstiftendes Unternehmertum lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch gerne ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden, inspirierenden Gästen. Vielen Dank, Ellen, und dir alles Gute.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.